Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Peking war in der letzten Woche das Epizentrum des Herren- und Damentennis. Ein Premier Mandatory Turnier bei den Damen und ein 500er Turnier bei den Herren. Und beide haben abgeliefert. Und darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das Turnier in China oder in Peking war letzte Woche erstens gesegnet mit guten Spielerinnen und Spielern. Das ist nichts Untypisches für ein Premier Mandatory Turnier, aber eher untypisch für ein 500er Turnier. Und es hatte verdammt viele gute Matches und vor allen Dingen haben wir so viele Einblicke in die Zukunft des Damen- und Herrentennis gesehen. Tolles Turnier.
Ja, viele junge Spieler und Spielerinnen, die eben am Ende mit entschieden haben, wer die Turniere gewinnt. Dadurch eben auch sehr viele spannende Geschichten dabei gehabt, kaum junge Namen gehabt, die wirklich enttäuscht haben. Also das war höchstes Niveau, was wir dort in Peking gesehen haben und was dann natürlich auch gerade ein bisschen auffiel gegen ein anderes Herrenturnier, was wir in der letzten Woche hatten.
Wir haben nämlich auch dann noch das Herrenturnier in Tokio letzte Woche gehabt und das lebte komplett von seinem Namen Novak Djokovic, der hat dann natürlich auch abgeliefert. Wir haben dann auch noch einen großen News-Teil der Woche und wo wir über Trainerentlassungen, Trainerneuverpflichtungen und eine üble sexuelle Belästigungsgeschichte dann auch noch sprechen müssen. Das haben wir alles in den News der Woche. Aber Philipp, eine Nachricht, bevor wir jetzt gleich anfangen mit den Damen, die müssen wir noch besprechen. John Bercow. Ist ja sehr bekannt geworden in den letzten Monaten, gerade durch die Brexit-Debatten. Er ist Speaker of the House im House of Commons in London. Und die Daily Mail hat letzte Woche berichtet, dass er um einen Aufnahmeantrag für den All England Lawn and Tennis Club gebeten hat und dass ihm die Aufnahme verweigert worden ist von einigen Mitgliedern, die für den Brexit sind. Das fand ich eine sehr lustige Geschichte in der letzten Woche.
Ja, bei ihm muss man wissen, sehr großer Tennis, vor allem Roger Federer-Fan.
Größter Roger Federer-Fan.
Ja, ist auch in den letzten Wochen irgendwann mal in den Schweizer Medien aufgetaucht, weil er da zu Besuch war und ich glaube irgendeine Lesung gegeben hat und dann direkt danach gefragt wurde. Ich glaube, es war im Tagesanzeiger, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, er ist eben wirklich ein sehr engagierter Mensch rund ums Tennis und man sieht ihn auch immer wieder in Wimbledon und er wollte dann eben gerne so ein bisschen auf Zeit Mitglied dieses Clubs werden, aber der Club oder einige Mitglieder wollten ihn eben nicht Mitglied werden lassen und wir waren beide auch amüsiert, weil wir hatten es in einer britischen Zeitung gelesen, die es dann auf sehr britische Art und Weise formuliert hat, warum er dort dann eben leider nicht Mitglied werden kann. Erstmal.
Some lofty members of the All England Club did not take kindly to his conduct. Das fand ich eine wunderschöne Formulierung. Auf jeden Fall wird John Bercow nicht Mitglied des All England Lawn Tennis Clubs. Und das war eine sehr, sehr schöne Geschichte, beziehungsweise eine lustige Geschichte. Also das können wir tatsächlich so sagen. John Bercow ist riesiger Tennisfan, ist weltgrößter Roger Federer-Fan. Und wenn ihr sagt, nein, ich bin viel größerer Roger Federer-Fan, John Bercow hat häufiger in Debatten im Unterhaus dort seine Liebe zu Roger Federer schon kundgetan. Von daher, ich sage jetzt mal, er ist im Moment noch wirklich in der Führung. Aber das war die lustige Geschichte, die wir am Anfang noch mal bringen wollten. Wir sprechen gleich als erstes über die Damen. Und ich habe es gerade gesagt, Premier Mandatory Turnier. Es war ein super besetztes Turnier und es war am Ende ein richtiges super Turnier. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Wir haben eben in der Begrüßung schon darüber gesprochen, dass das Turnier in Peking dieses Jahr vom Glück geküsst worden ist, beziehungsweise von zwei richtig guten Turnieren. Bei den Damen stand es sowieso vorher schon fest, dass das Turnier wirklich exzellent besetzt sein würde. Es ist eines der wenigen Premier 5 Turniere und dementsprechend war natürlich alles da, was Rang und Namen hatte. Ashleigh Barty war an 1 gesetzt, Karolina Pliskova an 2 gesetzt und Naomi Osaka zum Beispiel an 4 gesetzt und Naomi Osaka hat das Turnier gewonnen und ist auf diesem Asien-Swing noch ungeschlagen. Nachdem sie in Osaka gewonnen hatte, hat sie auch hier das Turnier in Peking gewonnen. Im Finale gegen Ashleigh Barty mit 3-6, 6-3 und 6-2. Aber, was das vielleicht wichtigste Match dieser Woche war, das war das Aufeinandertreffen zwischen Naomi Osaka und Bianca Andreescu, dass Osaka mit 5-7, 6-3 und 6-4 gewann und damit für die erste Niederlage in einem normalen, regulär beendeten Spiel von Bianca Andreescu seit Ende Februar, Anfang März sorgte. Philipp, das war eine außergewöhnlich gute Woche von Naomi Osaka, die hier so viele gute Gegnerinnen besiegt hat, dass man sagen möchte, okay, vielleicht sind die Zweifel der letzten Monate jetzt etwas weggewischt.
Ja, zum ersten Mal auch zwei Turniere hintereinander gewonnen, wenn ich das korrekt gesehen habe. Das ist natürlich immer extrem wichtig. Sie hat hier einige namhafte und sehr gute Gegnerinnen geschlagen, eben inklusive Bianca Andreescu. Und ich glaube, es ist nicht zu vermessen, davon auszugehen, dass das eine der großen Rivalitäten des nächsten Jahrzehnts vielleicht sogar werden kann. Und da hat sie sich einfach unglaublich, ja, beeindruckend platziert, auch mit der Art und Weise, wie sie hier gespielt hat. Es war jetzt nicht einfach nur so ein Durchwursteln, sondern sie hat überzeugend gut gespielt. Und ich denke, da war dann das Andreescu-Match auch ein Spiegel für, wie sie das hier gemacht hat.
Wir können gerade mal, bevor wir über das Finale sprechen, können wir einfach mal über das Spiel zwischen Osaka und Andreescu sprechen, weil das war von allen vorher erwartet worden, beziehungsweise mit Freude erwartet worden, dieses Spiel. Und beide haben abgeliefert. Den ersten Satz gewann Bianca Andreescu noch mit 7-5 und da hatte ich schon gedacht, wow, sie macht einfach so weiter. Andreescu hatte zwischendurch mit 5-1 geführt, dann kam Osaka auf 5-5 ran, dann konnte Andreescu wieder das Break holen. Auch im zweiten Satz sah es eigentlich erst noch einen halben Satz danach aus, dass Andreescu vielleicht die Oberhand gewinnt, behalten könnte, aber Osaka biss sich dann immer mehr ins Match und auch im dritten Satz konnte sie sich dann durchsetzen und das wurde auf allerhöchstem Niveau geführt und vor allen Dingen, die beiden haben ein Spiel, also jeder ein Spiel, was sehr gut zueinander passt und was dann für ein wunderbares Matchup werden könnte dann in den nächsten Jahren. Du hast davon gesprochen, dass wir eine der großen Rivalitäten des nächsten Jahrzehnts hier gesehen haben könnten.
Ja, wenn man es ein bisschen auseinander nimmt. Wir haben in Osaka, und ich denke, das hat am Ende den Unterschied gemacht, vermutlich von den jungen Spielerinnen, die durchkommt, diejenige mit dem besten ersten Aufschlag. Natürlich, es gibt ältere Spielerinnen, die auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind, sei es Pliskova, sei es Görges, sei es Serena Williams, aber von den ganz Jungen würde ich sagen, ist ihr erster Aufschlag der beste, der zweite ziemlich wackelig und da setzt Andreescu an. Ich glaube, da können wir jetzt schon festhalten, dass sie vermutlich den besten Return der Welt gegen zweite Aufschläge hat und da könnte es dann natürlich sehr interessant werden, wie die beiden in Zukunft aufeinandertreffen. Wir können sagen, dass Andreescu wahrscheinlich in Zukunft die Nase vorn haben wird bei den Rückhänden, wobei ich fand, dass Naomi Osakas Rückhand hier gut gehalten hat, aber Osaka wird wohl auf der Vorhand den Vorteil haben. Andreescu bewegt sich noch ein bisschen besser, ist wahrscheinlich mental am Ende auch ein klein bisschen noch abgezockter, aber war hier dann schon die schwächere Spielerin. Und was man hier sah, Andreescu wie auch Osaka tendieren beide ein bisschen dazu, so in Phasen zu spielen. Und da ist natürlich spannend, wird es mit dem Alter besser oder werden sie beide immer so ein bisschen Spielerin bleiben, die so in diese Phasen hineingehen und hinausfallen. Und da dann natürlich wirklich dieser erste Satz, wo Andreescu 5-1 davonzog, das 5-5 kassiert, den am Ende doch noch gewinnt. Das haben wir jetzt in diesem Jahr einige Male gesehen. Aber eben auch, was Osaka am Ende gemacht hat, haben wir schon einige Male gesehen, wo es ja wirklich extrem eng war. Das hätten beide gewinnen können, aber Osaka kriegt das entscheidende Break. Und eben dieses komplementäre Spiel zusammen mit diesen Phasen durch beide Spielerinnen durchgehen, das sollte eine spannende Angelegenheit werden. Und wir haben es jetzt hier auf einem sehr spezifischen Belag gesehen, ziemlich schnellen Hardcourt. Und man kann, denke ich, davon ausgehen, dass Osaka auf Hardcourts eher die Nase vorn haben wird. Aber nachdem ich mir das Match angeschaut habe, dachte ich, Rasen und Sandplatz ist wahrscheinlich, wo Andreescu im Moment noch ein gutes Stück vor Osaka ist, auch wenn wir sie dieses Jahr da quasi nicht gesehen haben wegen ihren Verletzungen. Aber wenn man sich dann anschaut, wie das Matchup aussieht, wie auch Andreescu spielt, da könnte sie dann den Vorteil haben. Und es wäre natürlich spannend, ein Matchup zu haben, was über alle drei Belege zieht.
Und so ein gehyptes Match, das so abliefert, dagegen kann man nicht so richtig viel sagen.
Das stimmt.
Ja, hatte ich dich erwischt. Andreescu hat hier im Viertelfinale verloren und das zum ersten Mal seit Ende Februar, Anfang März. Und aus Osaka setzte sich dann auch durch gegen Caroline Wozniacki und über die müssen wir gleich noch speziell sprechen. Und dann im Finale gegen Ashleigh Barty. Auch das war ein richtig gutes Spiel. Ashleigh Barty, über die sprechen wir auch gleich noch, ist auch eine Spielerin, die mit ihrer Variabilität kommt. Und Osaka, Barty, Andreescu, vielleicht auch Kiki Bertens mit dabei. Das sind alles vier Spielerinnen, die sind nicht auf einen Schlag fixiert oder die sind nicht auf, die werden nicht über einen Schlag erstmal definiert, sondern erstmal über ihre Variabilität. Und das insgesamt waren so viele gute Matches, die wir da gesehen haben und so viele unterhaltsame Matches dazu kamen. Du hast es gesagt, der etwas schnellere Boden dann auch, sodass dieses Turnier wirklich von super Matches einfach nur so durchzogen war.
Ja, und der Boden ist natürlich dahingehend auch noch interessant, dass, um schon mal kurz einen Schwenk in Richtung des Herrenturniers in Tokio zu machen, wir eine ungefähre Idee bekommen haben, wie wohl der Belag in Tokio aussehen wird nächstes Jahr. Und es sieht ziemlich schnell aus. Und das wäre natürlich ideal für Naomi Osaka, die hier gezeigt hat, dass sie wohl auf den schnellen Belegen die beste Spielerin auf der Tour ist. Barty kann da mithalten und unter Umständen auch Pliskova. Aber Osaka da vermutlich die Nase vorn. Und das wird natürlich eine der großen Geschichten des nächsten Jahres werden. Wie sieht es spezifisch aus bei Osaka und den Olympischen Spielen? Einfach weil sie der große asiatische und japanische Star ist und eine sehr realistische Chance hat, die Olympischen Spiele zu gewinnen. Also das fand ich jetzt hier in dem Kontext noch spannend. Aber um nochmal deinen Bogen zurückzuholen, hier war ja auch das Interessante, dass wir zahlreiche Spielerinnen hatten, die sich zwar noch nicht endgültig qualifizieren konnten für das Jahresendturnier, aber den großen Schritt machen konnten. Und die Spielerinnen haben eigentlich in irgendeiner Form alle abgeliefert und haben versucht oder man hatte nicht das Gefühl, dass eine von Nerven vor sich hingestolpert ist, sondern sie haben es alle versucht, hat am Ende nicht geklappt, vor allem bei Belinda Bencic nicht, aber wir haben ja alle eigentlich in einem ziemlich guten Level gesehen, vielleicht mit der Ausnahme von Simona Halep, die schon wieder angeschlagen zu sein scheint.
Genau, Simona Halep war in der zweiten Runde ausgeschieden, aber ansonsten Ashleigh Barty, die 6 Spielerinnen, die sich qualifiziert haben für das Jahresendturnier in Shenzhen. Ashleigh Barty ins Finale gekommen, Karolina Pliskova in der ersten Runde ausgeschieden, die müssen wir auch noch mit reinnehmen. Naomi Osaka hat das Turnier gewonnen, Andreescu mit dem Viertelfinale, Petra Kvitova mit dem Viertelfinale. Also das war insgesamt abgeliefert von der Spitze des Tennis und Naomi Osaka hat sich hier durchgesetzt und einmal gerade noch ein Wort zu Naomi Osaka und ihren Zweifeln der letzten Monate. Nach diesen beiden Wochen sollten die jetzt auch so ein bisschen raus sein, weil Osaka hat hier wirklich überzeugendst gespielt.
Na, spannend ja auch die Narrative nach den Australian Open und dann der folgenden Entlassung ihres Coaches war ja, kann sie ohne Sascha Bajin das hinbekommen? Die nächste Zusammenarbeit mit Jenkins lief dann eben auch nicht so gut und hier ist sie dann nach Asien mit ihrem Vater gefahren als dem Hauptcoach und es scheint sehr gut zu klappen. Man kann jetzt natürlich gespannt sein, wie geht sie das nächste Jahr an? Holt sie einen großen Namen an Bord oder baut sie sich ein Team oder wird ihr Vater ihr Hauptcoach? Da bin ich sehr gespannt, wie sie damit umgeht. Und da werden wir vielleicht dann ja auch schon was hin zum Jahresendturnier der Damen sehen, das ja doch noch ein Stück entfernt ist. Und die meisten dieser absoluten Topspielerinnen werden vorher auch nicht mehr antreten. Kann also sein, dass da schon ein Trainingsblock zum Beispiel kommt und dann schon neue Coaches mit zu dem Endturnier in Shenzhen kommen.
27. Oktober fängt das Jahresendturnier in Shenzhen an und dann werden wir sehen, ob wir da schon die Coaches der neuen Saison schon alle beieinander haben. Über Ashleigh Barty müssen wir auch sprechen. Die hat sich nämlich in dieses Finale gebissen und sie hat sich an eins gesetzt, hier durchgebissen und bei Ashleigh Barty habe ich immer das Gefühl gehabt, bei ihr schwingen immer so ein bisschen, oder wenn man über sie spricht, schwingen immer so ein bisschen Zweifel bei den Beobachtern damit dabei. Ist sie wirklich eine würdige Nummer 1? Ist das jetzt die French Open, die sie dieses Jahr gewonnen hat? Ist das vielleicht nur Zufall gewesen? Ich hab das Gefühl, dass dieser Zufall oder beziehungsweise dass diese Geschichte oder diese Erzählung des One-Hit-Wonders, dass das ad acta gelegt werden kann. Weil wie sich Barty durchgesetzt hat in dieser Woche, fand ich sehr beeindruckend. Gegen Zhai Zhazheng in drei Sätzen. Dann ein fantastisches Match gegen Petra Kvitova im Viertelfinale abgeliefert. Dann nochmal ein ganz enges Match, 9-7 im Tiebreak des dritten Satzes gegen Kiki Bertens abgeliefert. Und dann im Finale war sie dann unterlegen, aber gegen Naomi Osaka, die nur wirklich zu den besten Hardcore-Spielerinnen der Welt gehört. Ashleigh Barty hat hier nochmal unter Beweis gestellt, dass sie für jede Gegnerin eine Gefahr darstellt und dass sie sich ihres ersten Platzes in der Weltrangliste nun überhaupt nicht schämen muss.
Nein, und das ist jetzt eben auch kein Fall, wo man so viel gegen sie aufbringen kann. Sie hat einen Grand Slam gewonnen, sie hat einen großen Titel auf der Tour gewonnen, sie hat ein weiteres Großfinale erreicht. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ihre Bilanz gegen Top-10-Spielerinnen ist 8-5. Das ist mehr als achtbar. Das Ding, glaube ich, bei Barty ist, im Gegensatz zu vielen der Spielerinnen, die noch ein bisschen jünger sind, wir haben eine ziemlich genaue Ahnung, wer sie ist als Spielerin. Und sie scheint nicht das absolute Übertalent zu sein. Man sieht in ihr jetzt keine Osaka oder Andreescu, denke ich, wo man ja fast von ausgehen kann, dass die irgendwie 5, 6, 7 Grand-Slam-Titel gewinnen können. Das weiß ich nicht, ob das wirklich im Bereich des Möglichen für Barty liegt. und Barty wirkt als Spielerin ausgewachsen. Und viel hängt davon eben ab, von den Matchups oder wie gut sie in Form ist, häufig auch davon, wie der erste Aufschlag kommt. Und daher haben wir hier ein ziemliches Endprodukt, wenn man das so nennen will. Und das bei den anderen nicht. Und das, glaube ich, spielt immer so ein bisschen in die Wahrnehmung mit rein. Man verzeiht den jüngeren Spielerinnen eher etwas, als es als Barty der Fall ist. Und trotzdem, dieses Level, haben wir jetzt gesehen, reicht im Moment, um Nummer 1 zu sein, reicht, um größere Titel zu gewinnen. Man kann davon ausgehen, dass sie in den nächsten Jahren auch eher an der Spitze dabei sein wird und ja, vermutlich eine sehr solide Top-10-Karriere in den nächsten Jahren hinlegen wird.
Und sie ist im Moment 1000 Punkte mit Vorsprung auf Platz 2 ist im Moment ausgestattet. Also das ist im Moment ein relativ sattes Polster für diese Bewegung, die wir an der Spitze der Weltrangliste bei den Damen in den letzten Monaten dann auch gesehen haben. Und Barty hat hier in dieser Woche wirklich überzeugende Leistung gebracht. Und wie gesagt, das Match gegen Petra Kvitova, das war ganz toll.
Ja, und sie sollte eigentlich die Nummer 1 eingetütet haben. Ich wäre überrascht, wenn sie da jetzt noch aus der Position raushält, dann müsste für sie Shenzhen eine ziemliche Katastrophe sein und zum Beispiel Osaka oder Pliskova das Turnier ohne Niederlage gewinnen, dann ist es vielleicht im Bereich des Möglichen, aber ich denke, solange sie ein oder zwei Gruppenspiele gewinnt, wird sie die Nummer 1 in die Offseason mitnehmen und sie war wahrscheinlich übers Jahr gesehen, wenn man eben jetzt nicht nur die letzten Monate sieht, sondern wirklich übers Jahr gesehen, die konstanteste Spielerin.
Ashleigh Barty also im Finale unterlegen gegen Naomi Osaka. Eine Spielerin, die so ein bisschen vergessen galt in diesem Jahr und die letztes Jahr in Peking gewonnen hatte und dann hier bis zum Halbfinale wieder keinen Satz abgegeben hatte, insgesamt 20 Sätze hintereinander in Peking gewonnen hatte, das war Caroline Wozniacki. Sie schlägt sich mit Verletzungen, mit Krankheiten rum, unter anderem einer Arthritis bzw. Rheuma und sie muss in diesem Jahr bzw. sie muss inzwischen auf ihren Körper sehr hören und kann nicht immer 100% bieten. Was sie hier aber in dieser Woche geliefert hat, an 16 gesetzt, das war aller Ehren wert. Sie hat in der ersten Runde Lauren Davis geschlagen, dann Christina McHale, das jeweils in zwei Sätzen. Katerina Siniakova in der dritten Runde, auch sehr überzeugend. Dann Daria Kasatkina im Viertelfinale und im Halbfinale unterlag sie dann zwar klar Naomi Osaka, aber trotzdem Caroline Wozniacki mit einer Woche, die sie brauchte. Und ähnlich wie Arina Sabalenka in der letzten Woche, eine Spielerin, die bei ihrem Titelverteidigungsturnier wieder sehr weit gekommen ist und nicht so viele Punkte verloren hat. Caroline Wozniacki, ja, beste Woche wahrscheinlich seit Charleston 2019 für sie in diesem Jahr.
Ja, und bei ihr können wir halt schon feststellen, dass sie im Level etwas nach unten gerutscht ist. Ich habe gerade auch nochmal auf Tennis Abstract geschaut, Bilanz in diesem Jahr gegen Top 50 Spielerinnen 8-10 und die Siege kamen gegen Spielerinnen, die eher so zwischen 35 und 50 platziert waren, das andere dann doch häufig auch ziemlich klare Niederlagen und das ist wahrscheinlich im Moment so ein bisschen das Level, was sie auf der Tour bietet, abseits von bestimmten Turnieren und hier ist natürlich zum Beispiel in Peking der Belag schnell, das was Wozniacki entgegenkommt, das was ihrem Spiel gut tut und trotzdem, sie wird einen ziemlichen Sprung machen müssen, um nochmal in ähnliche Sphären zu kommen, in denen sie unterwegs war. Sie scheint selbst von den Top 30 im Moment ein Stück entfernt zu sein und wird wohl wirklich einige Spielerinnen zumindest dieses Kalibers auch schlagen müssen, um dahin zu kommen. Und da muss man mal gucken, ist das jetzt vielleicht wirklich ihre letzte Saison im nächsten Jahr oder was passiert da? Hat sie vielleicht nochmal Lust, die Olympischen Spiele zu spielen, nachdem sie ja beim letzten Mal aussetzen musste? Das kann ich mir vorstellen, dass das noch relevant ist, aber obwohl wir schon so häufig gesagt haben, es fühlt sich langsam wirklich so ein bisschen wie das Ende an, obwohl das sicherlich hier für sie eine gute Woche war.
Das war eine richtig gute Woche und ich habe auch das Gefühl, dass wir sie nicht mehr ganz so häufig erleben werden, vor allen Dingen, weil dann ja auch die Weltrangliste dann so ein bisschen was dagegen hat. Sie ist im Moment in der Weltrangliste, muss ich jetzt nochmal gucken, ist sie auf Platz 24 abgerutscht und da wird sie in den nächsten Monaten einiges zu tun haben, um da wieder vielleicht nochmal hochzukommen, aber vielleicht haben wir dann auch das Letzte von Caroline Wozniacki gesehen. Eine Spielerin, die auch sehr viele Zweifel in den letzten Wochen hatte, die selber dann auch gesagt hat, Mann, ich spiele überhaupt nicht gut, das war Kiki Bertens. Und die hat hier mit ihrem Halbfinaleinzug dann auch nochmal gezeigt, dass sie zu den 8 besten Spielerinnen der Welt gehört und dass sie zu Recht im Moment in den Top 10 ist. Aber auch sie brauchte diese Woche. Sie hat gegen Donna Vekic in der ersten Runde ganz, ganz knapp gewonnen. 7-3 im Tiebreak des dritten Satzes. Dann gegen Dajana Jastremska, gegen Polona Herzog und gegen Ilina Svitolina. Das war ein sehr gefährlicher Weg für sie, allein an den Gegnerinnen, von den Gegnerinnen her. Aber sie hat sich durchgesetzt, hat gegen Ashleigh Barty wirklich auf die knappstmögliche Art und Weise verloren. Und auch Kiki Bertens brauchte diese Woche. Und wie sie Ashleigh Barty die Hand gegeben hat und hinterher gelacht hat, da kann man dann auch sagen, okay, mit der Halbfinalniederlage konnte sie leben.
Ja, es war ein Match, wo sie am Anfang die zweitbeste Spielerin in dem Match war, sich dann aber gesteigert hat und dann zum Ende ja sogar einen Matchball hatte. Aber den hat Barty dann abgewehrt. Und Bertens, ja, sie hatte schwere Gegnerin, aber es hat ihr natürlich sehr gut getan in dem ja Vornehmen oder in dem Plan, sich doch noch fürs Jahresendturnier zu qualifizieren. Da können wir mal ganz kurz drauf eingehen. Du hast gesagt, 6 Spielerinnen sind sicher dabei. Dahinter stehen im Moment auf 7 im Race Svitolina, dann Serena Williams, dann Kiki Bertens, dann Belinda Bencic. Das sind die einzigen Spielerinnen, die noch eine realistische Chance haben. Serena Williams kann man wohl davon ausgehen, wird nicht antreten beim Jahresendturnier, was 2 von 3 von Svitolina, Bertens oder Bencic sich qualifizieren lassen würde. Und Bertens lag in der ungünstigsten Position von diesen 3. Und hätte sie hier das Halbfinale gewonnen, dann hätte sie mit ziemlicher Sicherheit sogar die Quali schon eingetütet gehabt. Und jetzt hat sie doch um einiges bessere Chancen als Belinda Bencic. Bertens und Bencic spielen beide in dieser Woche in Linz beziehungsweise in Luxemburg, glaube ich. Nee, beide spielen in Linz, werden wir in der nächsten Woche dann natürlich drüber sprechen und zwischen den beiden wird sich's vermutlich am Ende entscheiden. Und da hat sich Bertens einfach eine sehr gute Position gebracht mit den Siegen in der letzten Woche und auch einem, ja, endlich wieder höheren Niveau, als wir es gesehen haben, gerade in den letzten 3,5-4 Monaten.
Kiki Bertens also im Halbfinale ausgeschieden gegen Ashleigh Barty, die dann das Finale gegen Naomi Osaka verloren hat. Über ein, zwei Spielerinnen können wir immer noch mal sprechen, unter anderem über Angelique Kerber. Die hat in ihrer zweiten Runde gegen Polona Herzog verloren mit 4-6 und 2-6, hat aber in der ersten Runde eigentlich ein gutes Match gehabt gegen Zhang Zhuai. 6-2, 1-6, 6-4 hat sie das gewonnen. Aber nicht unbedingt die Leistung von Angelique Kerber stach hervor, sondern das, was außerhalb des Platzes passiert ist. Da gab es nämlich eine Schlägerei zwischen Kerber-Fans und einem Menschen aus dem Lager von Zhang Zhuai, beziehungsweise oder aus der Familie von Zhang Zhuai. Das waren komische Szenen, die uns da übermittelt worden sind.
Ja, also ich meine, wir hatten gerade im Vorgespräch schon ein bisschen über die Fans gesprochen. Es schienen teilweise relativ wenige Fans da zu sein, aber das kann eben auch mit der Urlaubswoche zusammengehängt haben, die ja gerade in China ist. Die Fans, die da waren, die waren ja durchaus auffällig. Ich weiß nicht, ob du das Plakat gesehen hattest. Ich glaube, es war bei einem Kerber-Match, wo irgendjemand ein Biggest Drama Queen Ever ihr entgegengehalten hat auf einem Plakat. Und generell scheinen die chinesischen Fans extrem engagiert zu sein und sich ihre Lieblinge gesucht zu haben und das dann eben auch fast so internetmäßig umzusetzen. Also das war schon ein bisschen erstaunlich, dass man dann Schlägereien im Publikum sieht, ist jetzt eher selten oder scheint zumindest eher etwas aus der Vergangenheit zu sein, wo es ja durchaus auch einige rabiate Eltern gab, die sich da mal eingesetzt haben für ihre Kinder. Aber sowas hier, das war schon erstaunlich.
Angelique Kerber ist aber so ein bisschen, die kriecht so ein bisschen über die Ziellinie, oder? Ich meine, wie gesagt, das Match gegen Zhang Zhuai war in Ordnung und das gegen Polona Herzog nicht ganz so. Sie wird jetzt noch in Luxemburg antreten. Ob sie dann beim Turnier in Zhuhai antreten wird, dann bei dem Turnier der Spielerinnen zwischen 9 und Platz 20, das steht im Moment noch nicht so richtig fest. Ich bin sehr gespannt auf ihre Mitteilung, ob sie und wann sie einen neuen Coach präsentiert.
Ja, wahrscheinlich idealerweise eben jetzt irgendwann im Oktober, damit sie dann die Vorbereitung mitnehmen kann im November und Dezember. Und wir hatten gerade schon über Osaka gesprochen und die Olympischen Spiele nächstes Jahr, wenn man sich den Belag angeschaut hat in Tokio, dann sieht man, da gibt es eine Spielerin, der dieser Belag wahrscheinlich auch sehr gut gefallen wird. Und das könnte natürlich Angelique Kerber sein. Also vielleicht sind das und Wimbledon zum Beispiel 2 große Ziele für sie.
Angelique Kerber auf jeden Fall in der zweiten Runde ausgeschieden und auch Simona Halep war in der zweiten Runde ausgeschieden. Nachdem sie gegen Rebecca Peterson noch eine gute Partie gebracht hatte, war sie dann allerdings wohl wieder angeschlagen. Gegen Ekaterina Alexandrova verlor sie mit 2-6 und 3-6. Und im Moment ist eher die Gesundheit von Simona Halep im Vordergrund als ihre sportlichen Leistungen.
Ja, und wir hatten ja letztes Jahr schon Probleme, größere Rückenprobleme, wo sie, glaube ich, Bandscheiben oder wo etwas mit den Bandscheiben nicht okay war. Mal schauen, ob sich das jetzt als etwas Ähnliches herausstellt oder ob sie wieder fit sein wird fürs Jahresendturnier. Aber so richtig ist das Jahr auch nicht mehr in Fahrt gekommen nach Wimbledon für sie.
Und eine Spielerin haben wir noch hier, Karolina Pliskova, die habe ich eben schon erwähnt. Die hatte letzte Woche gegen Jelena Ostapenko. Während unserer Aufnahme zur letzten Sendung hatte sie schon verloren mit 24 Doppelfehlern von Jelena Ostapenko. Karolina Pliskova, das ist so ein bisschen, also Sisyphos ist ein blödes Bild, aber das ist so ein bisschen wie Sisyphos, der auf dem Berg, den die Kugel auf dem Berg hinauf spielen oder schlagen will, tragen will und dann immer kurz vor dem Gipfel dann wieder die Kugel runterfällt. Bei ihr ist es der Platz an der Sonne, die Nummer 1 der Weltrangliste. Da kommt sie einfach nicht hin.
Ja, und es ist ein bisschen bitter für sie. Sie war natürlich schon mal kurz auf der Nummer 1, aber ich denke, sie hatte eine realistische Chance, das Jahr hier als Nummer 1 zu beenden. Hätte hier wahrscheinlich ins Halbfinale oder Finale kommen müssen, damit das realistisch gewesen wäre. Aber ja, jetzt hat sie zwar, steht sie immer noch Platz 2 im Race, hat etwas über 1100 Punkte Rückstand gegenüber Ash Barty, aber sagen wir, sie wäre mit 500 ins Jahresendturnier gegangen, dann wäre das natürlich eine ganz andere Hausnummer gewesen. Und sie ist jetzt eben, nachdem so viele Spielerinnen Grand Slams gewonnen haben in den letzten Jahren, ist jetzt ein bisschen diejenige, die ja auf die der Scheinwerfer drauf ist, weil sie es einfach nicht schafft, bei Grand Slam Turnieren den Durchbruch zu schaffen. Aber es wäre ja so schön für sie gewesen, zumindest die Jahresend Nummer 1 hier mitzunehmen. Aber es erscheint nicht sonderlich realistisch im Moment.
Karolina Pliskova war also auch in der ersten Runde ausgeschieden. Und wir haben ein Turnier gehabt, was insgesamt exzellent besetzt war, exzellent sich dargestellt hat und wir haben viele tolle Matches gehabt. Die China Open, das letzte Premier 5 Turnier dieser Saison. Ab jetzt werden die Turniere etwas kleiner, bis dann zu den Turnieren in Zhuhai und dem Jahresendturnier in Shenzhen. Wenn wir uns gleich wieder hören, sprechen wir über die Herren. Die haben auch in Peking gespielt, die haben auch ein super Turnier gehabt und auch das Turnier in Tokio war ein 500er Turnier. Das stank allerdings trotz des Namens Novak Djokovic etwas ab. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Lange Jahre galt Dominic Thiem als absoluter Sandplatzspezialist. Man traute ihm nicht so richtig über den Weg, wenn es Richtung Hartplätze ging. Und jetzt hat er zwei ganz große Titel in diesem Jahr geholt. Erst Indian Wells im März auf einem ganz langsamen Hartplatz. Und jetzt dann in Peking auf einem relativ schnellen Hartplatz. Er gewinnt die China Open, die exzellenten China Open, auch bei den Herren, im Finale gegen Stefanos Tsitsipas mit 3:6, 6:4 und 6:1 und hat sich auch vorher durchgebissen, unter anderem in einem Match, was er eigentlich nicht hätte gewinnen dürfen gegen Karen Khachanov, wo er schon mit Satz und Break zurücklag und sich dann aber ja rein geschimpft hatte in dieses Spiel, 2:6, 7:6 und 7:5 gewonnen hatte. Vorher hatte er Andy Murray aus dem Turnier genommen und insgesamt eine bärenstarke Leistung gezeigt. Und wir sprechen gleich über den Laver Cup-Effekt, auch bei Stefanos Tsitsipas und bei Alexander Zverev. Aber auch Dominic Thiem hat diese Woche anscheinend in Genf sehr gut getan.
Ja, insgesamt können wir sagen, spannendes Halbfinale. Vier Spieler, die wahrscheinlich nicht komplett zufrieden gewesen sind mit den letzten Monaten. Und am Ende setzt sich Dominic Thiem durch. Hätte man vermutlich vor einiger Zeit auch noch nicht auf dem Hartplatz erwartet. Du hast seinen drei Sieger angesprochen. Ich glaube, man kann den allerersten auch noch kurz rausstreichen gegen Zhijian Zhang. Den haben wir zum ersten Mal so ein bisschen gesehen und der hat schon ein ziemlich beeindruckendes Spiel. Also das würde mich auch nicht wundern, wenn der recht bald in den Top 100 ist. Unglaublich gutes Serve, Knaller Vorhand. Also das ist vielleicht auch noch jemand, der den Sprung macht und wo dann auch nochmal zurückschaut in ein paar Jahren auf das Match. Und das hat Thiem souverän gemacht. Gegen Murray war es eigentlich auch relativ souverän, bis er dann das Break kassiert hat, als er aufs Match serviert hat. Gegen Khachanov wirklich klassisch durchgebissen. Und gegen Tsitsipas wirkte es halt so, als sei er der ältere und der reifere Spieler und derjenige, der von sich wirklich auch erwarten würde, solche Matches zu gewinnen. Und das ist natürlich eine ziemliche Aneinanderreihung von Siegen und in verschiedenen Formen von Siegen, die er dort hingelegt hat.
Man hatte ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein Next-Gen Kaliber-Turnier war. Allerdings vergisst man dann auch leicht, dass Dominic Thiem auch schon 26 Jahre alt ist und dass er ja seine ersten Sporen jetzt schon verdient hat, dadurch, dass er dann auch schon bei den French Open im Finale gestanden hat. Wie gesagt, den Tausender-Titel in Indian Wells als den großen und größten Titel bislang in seiner Karriere geholt hat und jetzt war er hier an 1 gesetzt und hätte sich eigentlich auch durchsetzen sollen, aber er musste sich dann auch ja sehr erwehren dieser Konkurrenz von Karen Khachanov, von Stefanos Tsitsipas und wie er das dann gemacht hat, zum Teil auch mit wirklich offensivem Spiel. Das hat mich beeindruckt und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und Dominic Thiem hat auch dann nicht die Ohren hängen lassen in den kritischen Situationen, gerade gegen Karen Khachanov, wo er wirklich sauer auf sich selber war. Es war eine sehr erwachsene Leistung von Dominic Thiem in dieser Woche.
Ja, und er ist 26, aber auf der anderen Seite sagen wir, wenn er 30 ist und dann gucken wir eine Weltrangliste über ihn, dann wird Rafael Nadal 37 sein, Djokovic 36 und Federer 42. Klar, dann wäre im Moment noch Medvedev über ihm, aber dann, ja, wenn er quasi sein vermutliches Prime-Alter, also das Alter, wo er seinem Leistungszenit am nächsten sein sollte, erreicht hat, dann dürften die ganz, ganz großen Namen wirklich langsam entweder abgetreten sein oder schwächer geworden sein. Und vielleicht kann er dann ja die Tour zumindest mitbestimmen. Und das sind ja schon mal sehr positive Zeichen, wie das in diesem Jahr eben auf verschiedenen Hardcourts gelaufen ist. Und hier würde ich auch sagen, das Beeindruckende eben dieses gerade Reinbeißen ins Halbfinale und ins Finale, beides Matches, die er durchaus hätte abgeben können und wo man dann gesagt hätte, ja, meine Güte, hey, nach den Formschwächen der letzten Wochen war das doch schon mal beeindruckend, was du hier gemacht hast. Aber nein, er gewinnt am Ende eben wirklich den Titel, weil er es wahrscheinlich ja von sich erwartet hat. Und wir hatten ja da letzte Woche mit Lukas drüber gesprochen, dass Thiems Vorgabe an sich selber anscheinend war, dass er von sich erwartet, in Asien dieses Mal besser zu spielen. Das hat er hier schon mal bewiesen.
Er will auf jeden Fall auch in London mal besser spielen, aber wir können diese Geschichte, dass er nur auf Sandplätzen gut ist, können wir wohl dieses Jahr endgültig ad acta legen, weil wer Indian Wells und dann 500er Turnier auf Hartplatz, gerade ein so gut besetztes 500er Turnier gewinnt, der kann nicht so schlecht auf Hartplatz sein.
Nö, das sind zusammen 1500 Punkte, er hat 4355 aufs Jahr gemacht, also das sind knapp 30% oder ein bisschen mehr als 30% hat er allein aus den beiden Titeln geholt, das sagt uns schon ungefähr, wo und wie er steht.
Und er hat im Finale gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen. Der hatte gegen Alexander Zverev im Halbfinale in einem hochinteressanten Spiel gegen Alexander Zverev im Halbfinale gewonnen, hatte auch vorher gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie meine Form so richtig ist, aber auch ihm scheint diese Woche in Genf sehr gut gefallen zu haben, weil er hat sich durchgesetzt, unter anderem gegen Dusan Lajovic in der ersten Runde, dann gegen Nicolas Basilashvili. Das sah alles noch nicht so richtig hundertprozentig selbstbewusst aus. Dann hat er aber gegen John Isner eine sehr überzeugende Leistung gebracht und dann die beste Leistung wohl gegen Alexander Zverev, wo er 7-6 und 5-1 geführt hat. Zverev dann nochmal ein bisschen rankam auf 5-4, aber Stefanos Tsitsipas dann abschließen konnte und gegen Dominic Thiem sah ja anderthalb Sätze lang aus wie der bessere Spieler, aber Thiem biss sich dann rein in dieses Match. Aber auch für Stefanos Tsitsipas wird am Ende eine sehr erfolgreiche Woche bleiben und auch er geht jetzt wahrscheinlich ja wohlgemut und frohgemut in das Turnier in Shanghai in dieser Woche.
Ja, ich glaube, die Symmetrie der Ergebnisse, die verrät uns also ein bisschen was über die Tsitsipas-Form und Selbstwahrnehmung. Eben ersten beiden Matches verliert er jeweils den ersten Satz mit 4-6, gewinnt dann hinten raus mit 6-3, 6-4 bzw. 6-3, 6-2. Also das waren klassische Arbeitssiege und dann gegen Isner und gegen Zverev hat er jeweils im ersten Satz ein ziemlich enges 7-6, bei Zverev sogar ein sehr enges 7-6 und den zweiten gewinnt er dann souveräner. Also da ist er dann schon in der Lage, im ersten Satz, obwohl er jeweils ein bisschen in Gefahr gerät, den noch zuzumachen. Und dann im Finale, ja, fehlt vielleicht alles noch so ein bisschen. Aber ich glaube, diese vier Siege und so, wie sie zustande gekommen sind, die verraten uns ein bisschen was über Tsitsipas. Und der hat ja wirklich hat sich so richtig auf die Nase gelegt zwischendrin. Eigentlich alles, was nach Madrid kam, bis zum Labour Cup, war ziemlich enttäuschend bei ihm. Da, glaube ich, muss auch gar nicht groß drum rumreden. Und hätte er da nur einigermaßen solide Resultate gehabt, dann würde er jetzt wahrscheinlich mit Medvedev und mit Thiem darum spielen, irgendwie das Jahr zum Beispiel als Nummer 4 zu beenden. Da ist er jetzt ein gutes Stück von entfernt, aber vielleicht zeigt er nochmal, was er am Anfang des Jahres andeutete, dass er eben wirklich so ein Big-Match-Player ist. Und ich glaube, das hat man gerade gegen Zverev gesehen, dass er, obwohl auch er nicht komplett an seiner Bestform dran schien, trotzdem eben wirklich so diesen, ja, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen überbewertet, aber dass er diese Fähigkeiten hatte, in diesen extrem engen Momenten das abzurufen, wozu er in der Lage ist, im Gegensatz zu dem, was Zverev dort eben nicht hinbekam.
Also, dass er ein Big Match Player ist, glaube ich, das ist schon länger klar. Alleine, was er im Januar da bei den Australian Open gegen Roger Federer gebracht hat. Und ich glaube auch, dass er die große Bühne sehr liebt, dass er da sehr gerne drauf spielt. Und das hat er dann in dieser Woche gezeigt. Aber wir müssen einmal gerade kurz darüber sprechen, weil Team Tsitsipas und Zverev haben alle drei überzeugend gespielt in dieser Woche in Peking und alle drei waren beim Laver Cup dabei. Das hat so ein bisschen das Gefühl, als wären die drei in einem Trainingslager mit Rafael Nadal und Roger Federer gewesen und seien jetzt mit neuem Selbstbewusstsein, mit neuer Lust da rausgekommen. Das ist schon sehr offensichtlich.
Ja, also ich meine, wer anscheinend eben da eher rausgekrochen ist, ist Roberto Bautista, ja. Gut, mit dem im Moment ja gar nichts zusammenläuft. Aber der stand vielleicht jetzt auch nicht so im Mittelpunkt, kann ich mir auch vorstellen, der federischen und Nadalschen Betreuung. Ich vermute, der saß auch eher beim Mittagessen irgendwie am Seitentischchen und nicht unbedingt den beiden Königen da gegenüber. Also kann schon sein, dass da einen positiven Effekt gegeben hat.
Weil der Dritte im Bunde, das war Alexander Zverev, der hat zwar im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas, ja, man muss es fast schon sagen, eine 6-3-Führung im Tiebreak verhühnert und hat dann den zweiten Satz mit 5-1 zurückgelegen. Da fiel er so ein bisschen wieder in altes Muster zurück. Auch im ersten Satz, da führte er 3-1, musste dann zwei Breaks hinnehmen, dann musste ein Schläger von ihm auf brutalste Art und Weise daran glauben. Dann kämpfte er sich aber wieder zurück in den Satz. Wie gesagt, hatte drei Satzbälle im Tiebreak, verlor diesen Tiebreak mit 8-6 und dann auch den zweiten Satz mit 4-6. Aber die Woche von Alexander Zverev, die war, glaube ich, mit die beste seit Monaten, weil er hat überzeugend gespielt, er hat offensiv gespielt, er stand im Platz, er hat nicht von 3 Meter hinter der Grundlinie versucht, die Bälle zurückzulöffeln. Er hat gegen Sam Querrey ein Spiel gehabt, wo er keinen Doppelfehler gespielt hat, geschlagen hat. Zum ersten Mal seit Oktober 2018, damals in Shanghai gegen Nicolas Basilashvili. Also seit einem Jahr hat er zum ersten Mal wieder ein Match gehabt ohne Doppelfehler. Er ist mit einem neuen Selbstbewusstsein hier reingegangen. Und diese Woche, auch wenn sie jetzt mit dem Halbfinale, mit der Halbfinalniederlage gegen Tsitsipas zu Ende gegangen ist, die muss ihm sehr viel neues Selbstvertrauen gegeben haben und er steht jetzt im Moment wieder auf Platz 8 im Race.
Ja, und da wird es ja sowieso spannend. Hatte gerade nochmal vor der Sendung geguckt, was hatten die Spieler in den letzten Jahren, die quasi auf Position 8 noch sich qualifiziert haben fürs Jahresendturnier, normalerweise zwischen 2.800 und 3.200 Punkten. Und er hat jetzt 2.265, also wenn wir davon ausgehen, dass er vielleicht, um den Mittelwert zwischen beiden zu treffen, nochmal 750 bis 800 Punkte holen kann in Basel, in Shanghai und in Paris, nicht unmöglich, dass er das schafft, dann sollte er sich eigentlich qualifizieren. Er hat ein paar starke Gegner dahinter, unter anderem David Goffin, und Bautista Gut sollte eigentlich eben es schaffen, ins Jahresendfinale noch irgendwie reinzustolpern, aber es war so oder so eine positive Woche für Zverev und hier würde ich ihm auch wirklich diese beiden Matches herausstreichen gegen Tiafoe und gegen Auger Aliassime. Das sind ja auch beide Spieler, die ihm in Zukunft eben viel wohl begegnen werden. Das hat er richtig gut gemacht. Und dann gegen Querrey, da hat man ja auch schon gemerkt, dass er ein bisschen genervt war im ersten Satz, weil Querrey einfach wirklich doch noch irgendwie jedes Aufschlagspiel durchgebracht hat. Aber das hat er dann eben nervlich für sich entschieden. Und ja, dann eben gegen Tsitsipas hat es am Ende nicht geklappt. Aber ich glaube, er kann mit diesen drei Matches dann eben wirklich sehr zufrieden sein und eben vor allem mit den Punkten, die er da mitgenommen hat.
Vor allen Dingen, weil das Spiel anders aussah. Ich meine, auch er hatte im Laufe des Jahres hat er immer mal wieder Turniere gehabt, wo er auch 3 Matches am Stück gewonnen hat. Aber die Art und Weise, die überzeugende Art und Weise, ich glaube, die sollte ihm wirklich nach vorne hin sehr viel Selbstvertrauen geben.
Wird es wahrscheinlich auch tun. Er hat jetzt keine so schlechte Chance in in Shanghai natürlich jetzt beim nächsten großen Masters-Turnier eben nochmal zum Beispiel ein Viertel- oder Halbfinale hinterherzusetzen und dann eben wirklich nochmal einen enormen Schritt in Richtung Jahresendfinale zu machen.
Er könnte im Viertelfinale in Shanghai auf Roger Federer treffen und dann kann er ja vielleicht mal Gelerntes dann auch umsetzen, was er von Roger Federer dann gelernt hat in der Woche im Laver Cup. Karen Khachanov, über den vierten Halbfinalisten können wir auch mal ein bisschen sprechen. Der ist nämlich zuletzt Vater geworden und hatte ja nicht beim Laver Cup gespielt, aber Karen Khachanov hat jetzt als neuer Vater, hat er hier 3 wirklich überzeugende Runden gehabt. Vor allen Dingen gegen Fabio Fognini, wo er den ersten Satz noch verloren hatte, aber dann die nächsten 2 Sätze sehr souverän gewinnen konnte, und auch gegen Jeremy Jardy, wo er in 2 Tiebreaks gewann. Er hat dann gegen Dominic Thiem lange Zeit wieder sichere Sieger ausgesehen, hat sich das so ein bisschen vom Schläger nehmen lassen, dieses Spiel, aber auch er dürfte sehr zufrieden sein mit dieser Woche.
Ja, und vor allem, er hat ja noch einen großen Titel zu verteidigen. Er hat letztes Jahr das Turnier in Paris-Bercy gewonnen. Er ist jetzt immer in dem Race wieder auf Platz 17. Man kann davon ausgehen, dass er eigentlich auch unter den Top 20 am Ende das Jahr beenden sollte. Und ich denke, das wäre dann okay. Er hatte eben die ersten 6 Monate, wo nicht so richtig viel zusammenlief, wo er ja, wenig Konstanz drin hatte, auch wenig überzeugende Siege. Und dann eben mit dem Viertelfinale der French Open hatte ich das Gefühl, er hat da so ein bisschen die Kurve bekommen. Und wenn er jetzt sagen wird, das Jahr als Nummer 16 oder 14 oder so beendet, dann wäre das ja schon eine sehr positive Geschichte.
Karen Khachanov also hier das Halbfinale erreicht. Und wie bei jedem Turnier, wo er mitspielt, da müssen wir auch nochmal über Andy Murray sprechen. Andy Murray ist der Schwerstarbeiter im Moment in der ATP. Seine Sätze dauern im Durchschnitt knapp eine Stunde. Auch hier hat er zum Beispiel gegen Matteo Berrettini über 2 Stunden gebraucht. Gegen Cameron Norrie hat er fast 3 Stunden gebraucht, um ihn dann im dritten Satz mit 6:1 zu besiegen. Und auch gegen Dominic Thiem dauerte es 2 Stunden. Die ersten 50 Minuten im Match gegen Dominic Thiem waren mit das Lustigste und das Unterhaltsamste, was ich in dieser Woche gesehen habe. Es ging 6:2 an Dominic Thiem, aber Andy Murray war fast in jedem Spiel mit drin. Dominic Thiem war der erste richtig große Gegner, den Andy Murray dort vor sich hatte. Er hatte gegen Matteo Berrettini schon jemanden, der unter den Top 15 der Weltrangliste steht, aber trotzdem musste er gegen Dominic Thiem das erste Mal gegen einen Top 5 Spieler ran. Und diese Prüfung hat er noch nicht bestanden. Noch nicht. Vielleicht müssen wir es noch in Klammern bringen. Vielleicht müssen wir auch sagen, er wird es nie wieder so richtig erreichen. Aber die ersten 2 Runden von Murray, die waren sehr gut und die haben dann auch gezeigt, dass er immer noch ein Spieler ist, der richtig gute Matches haben kann, der unterhaltsam Tennis spielen kann und der vor allen Dingen schmerzfrei Tennis spielen kann. Das betont er ja wirklich nach jedem Match. Aber an der Matchlänge bzw. an der Satzlänge, da wird er noch ein bisschen dran arbeiten müssen.
Ja, und er ist eben wirklich der Murray, den wir vor seiner Verletzung kannten. Jemand, der über die Physis kommt, jemand, der eben so dieses Zverev'sche Spiel hat, eben eher von hinten tendiert abzuwarten und zu gucken, dass er viel auch auf der Rückhand ist, der einen sehr guten Return hat. Und das Match gegen Berrettini war natürlich spannend. Berrettini, Halbfinale der US Open gehabt, aber eben nicht der beste Outdoor-Hardcourt-Spieler. Und da, finde ich, hat er wirklich ein hohes Niveau gebracht. Dann so ein bisschen dieser Prestige-Sieg gegen Cameron Norrie gehabt. Und gegen Thiem hat er sich auch sehr, sehr gut verkauft. Und vielleicht hat er wirklich noch eine Chance, das Jahr in den Top 100 zu beenden. Das wäre natürlich was. Er ist mein 272 im Race, hat 202 Plätze gut gemacht in dieser Woche und ist jetzt noch, ich scrolle einmal nach oben, damit ich eben keinen Quatsch erzähle, er ist ungefähr 300 Punkte entfernt, 350 Punkte entfernt von den Top 100 im Race. Nicht unmöglich, dass er in diesem Jahr zum Beispiel noch 500 Punkte gewinnt und dann sagen wir es mal 87 oder so nach Australien fährt.
571 Punkte hat im Moment der 100. der Weltrangliste, er hat 147 Punkte, also 400 Punkte müsste er unbedingt noch ungefähr noch aufholen. Aber in der offiziellen Weltrangliste hat Andy Murray in dieser Woche über 200 Plätze gut gemacht, hat 90 Punkte geholt und ist jetzt auf Platz 289 in der aktuellen Weltrangliste. Andy Murray wirklich mit einem guten Turnier. Und das war das Turnier in Peking, was in dieser Woche ganz klar gewonnen hat gegenüber dem Turnier in Tokio. Dort war zwar der größte Name in dieser Woche vertreten mit Novak Djokovic, aber der hatte leider nicht so richtig viel Konkurrenz. Novak Djokovic hat sich hier durchgesetzt und zwar ohne Satzverlust, hat nur 2-mal seinen Aufschlag abgegeben. Und es war vorher dann ja auch die Frage gewesen, hält seine Schulter, wie fit ist er? Wir können hier, glaube ich, einen Haken dran machen, weil er hat sich von seiner besten Seite gezeigt, gegen Alexei Popperin, gegen Gosueda, gegen Luca Puy, gegen David Goffin und im Finale gegen John Millman. Es war nicht die allergrößte Konkurrenz. David Goffin hat ihm auch immer gelegen, zum Beispiel als der größte Gegner. Aber Djokovic hat hier eine Woche hingelegt, die souverän von vorne bis hinten runtergespielt worden ist.
Ja, und die Schulter war ja hier einfach das Wichtige.
Ja.
Und darum ging es ja am Ende. Die Schulter, und ich denke, er ist schon interessiert, das Jahr als Nummer 1 zu beenden. Er ist jetzt auf 1500 Punkte an Nadal ran. Wenn er Shanghai gewinnen sollte, ist er auf 500 Punkte ran. Dann ist er wahrscheinlich in dem Moment der Favorit, das Jahr als Nummer 1 zu beenden. Und ich fand, er hat gut gespielt. Er hat ja in diesem Jahr nicht immer überzeugt, außerhalb der Grand-Slam-Turniere, gerade so auf den Hardcourts im Frühling und jetzt auch nicht unbedingt während des Sommers, wobei er da schon zu verletzt oder anscheinend schon mit einer Verletzung zu kämpfen hatte, fand ich ihn jetzt hier wirklich überzeugend. Und natürlich der einzige Gegner, mit dem man normalerweise auf seinem Level zu tun bekommt, eben ist David Goffin, aber Goffin fand ich hat gut gespielt. Goffin hatte ja wirklich auf den Deckel bekommen von Djokovic und Federer bei den letzten beiden Grand Slam Turnieren. Hier hat er es aber gut gemacht und da hat Djokovic dann schon sein Level angezogen. Man hat gesehen, ja, Djokovic in Topform ist wahrscheinlich immer noch der beste Hardcourt-Spieler der Welt.
Also so richtig viele Argumente habe ich da nicht gegen. Und wie gesagt, er hat hier das Turnier von oben bis unten komplett runtergespielt und hat eine überzeugende Leistung gebracht bei einem Turnier, was von den Spielern her deutlich gegenüber dem Turnier in Peking abgestunken hat. An 2 gesetzt war hier zum Beispiel Borna Coric, über dessen Form wir allerdings auch im Moment nicht so richtig was wissen. Der verlor auch in der ersten Runde gegen Taro Daniel. Wir hatten Benoit Paire an 4 gesetzt. Auch der verlor seine erste Runde gegen Yasutaka Uchiyama. An 3 gesetzt war David Goffin. Der hat das Halbfinale erreicht. Aber insgesamt konnten sich die Gesetzten gerade in der unteren Hälfte nicht durchsetzen. Kein einziger Gesetzter hatte in der unteren Hälfte die zweite Runde erreicht. Und so setzte sich John Millman durch. John Millman, über den wir auch in den letzten Monaten eher wenig gehört haben. Adrian Mannarino, Lloyd Harris, Taro Daniel und Ryder Opelka. Das ist eigentlich die Gegnerschaft für ein eher schwächer besetztes 250er-Turnier für jemanden, der das Finale erreicht. John Millman wird das komplett egal gewesen sein. Er hat hier eine gute Woche gespielt und hat hier sich wieder zurück unter die Top 100 gespielt. Und das ist das Wichtigste, dass er nicht auf eine Wildcard angewiesen ist bei den Australian Open.
Ja, er hatte ja eben gerade die Punkte verloren von den US Open, wo er in der ersten Runde diesmal Pech hatte, weil er auf Rafael Nadal getroffen ist, nachdem er dort letztes Jahr das Viertelfinale erreicht hat. Und da hat man gesehen, der Belag, der kam ihm, fand ich, hier fast am meisten entgegen. Er hat gezeigt, dass er in der Lage ist, auch gegen sehr starke Aufschläger wirklich gut zu retournieren. Er hat gezeigt, dass er in den vermutlich ziemlich warmen und schwülen Bedingungen, die es hier wieder gab, auf eine Körperlichkeit zu setzen, bei der nicht viele mitgehen können. Und ich fand, er hat da wirklich einfach eine überzeugende Woche gespielt. Vielleicht war es sogar so ein bisschen seine zweite Karrierewoche nach den US Open im letzten Jahr. Ich glaube, das kann man nicht viel häufiger als 1, 2, 3 Mal im Jahr von ihm erwarten. Und eben, es sollte ihm garantieren, dass er jetzt noch ein Jahr lang zumindest irgendwie so in den Top 80 drin bleibt und immer mal wieder die Chance bekommt, solche Läufe hinzulegen.
Wir können nochmal darüber gerade sprechen, dass 4 Japaner in die zweite Runde eingezogen sind. Das ist zum ersten Mal seit Ewigkeiten gewesen. Und von diesen 4 Japanern hieß keiner Kei Nishikori. Go Sueda war damit dabei, Yoshihito Nishioka war damit dabei, Yasutaka Uchiyama war dabei und Taro Daniel. Für ein Turnier, was in Tokio stattfindet, mit 4 Spielern in der zweiten Runde, 4 Japaner, da haben sich die Organisatoren sicherlich gefreut.
Ja, und am meisten hat sich wahrscheinlich Go Sueda gefreut, der auch 35, 36 mittlerweile jetzt, ich glaube 13 Mal in der ersten Runde hier in Tokio verloren hatte. 12 oder 13 Mal, bevor es dann hier endlich geschafft hat. Er hat einem engen Match gegen Jan-Lennard Struff gewonnen. Er ist jetzt wahrscheinlich eben auch nicht mehr der Mann für die Zukunft. Er war immer so ein bisschen eher ein Challenger-Spieler. Vielleicht ist spannend, eben Uchiyama, der hier gegen Pair gewonnen hat und dann gegen Albert gewonnen hat. Der hat mir ganz gut gefallen. Den fand ich einen, ja, technisch ziemlich guten Spieler, wo ich dachte, vielleicht fehlt ein bisschen Power, aber das sieht schon ziemlich gut aus. Das ist unter Umständen einer, der noch einen Sprung nach oben machen kann. Und Taro Daniel ist natürlich schon seit ziemlich langer Zeit dabei, hat auch schon ein paar größere Siege geschafft, hat schon ein Turnier gewonnen. Also er ist vielleicht auch noch jemand, der sich ein bisschen halten kann. Und ein Name, wo ich jetzt eben auch gerade drüber scrolle, den man immer erwähnen kann, ist natürlich Yeon Chong. Ja. Der auch noch eine Chance hat, das Jahr in den Top 100 zu beenden und vielleicht annähernd wieder dahin zurückzukommen, wo er eins war.
Der von Verletzungspech so gebeutelte Yeon Chong hat nämlich Marin Cilic in der zweiten Runde besiegt. Marin Cilic, der dieses 2019 wahrscheinlich gerne blitzdingsen würde und wirklich sagen würde, komm, das vergessen wir einfach mal komplett. Der hat nämlich gegen Yeon Chong verloren in 3 Sätzen. Yeon Chong verlor dann gegen David Goffin in 2 Sätzen. Aber man möchte Yeon Chong die Daumen drücken, dass er zu den Australian Open dann wieder fit ist, weil was er letztes Jahr bei den Australian Open geliefert hat, das lässt man sich gerne dann auch nochmal wiederholen. Und Yeon Chong gehört ja zu den Spielern, die noch eine sehr lange Karriere hoffentlich dann auch vor sich haben. Das waren die beiden Turniere in Peking und in Tokio. Novak Djokovic und Dominic Thiem sind die beiden Sieger. Wenn wir uns gleich wieder hören, haben wir nochmal einen größeren Themenblock, was die News der Woche angeht. Unter anderem hat Julia Görges eine neue Coaching-Situation, beziehungsweise jetzt im Moment erstmal eine ungeklärte Coaching-Situation. Und wir haben dann auch eine ganz blöde, üble Geschichte zu einem ATP-Schiedsrichter. Darüber gleich mehr bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Hey. Radio Tour, der Radsport Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Alle News aus der Welt des Radsports. Jede Woche neu im Sportplatz mit Lukas Kruse und Malte Asmus.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportpodcast.de.
Die News der Woche. Nicht nur gute News haben wir in dieser Woche, leider. Wir fangen auch an mit einer eher schlechten Nachricht, nämlich die, dass Rafael Nadal das Turnier in Shanghai in dieser Woche absagen musste, weil er mit Handgelenksproblemen seit dem Laver Cup zu kämpfen hat. Während 3 Spieler, wir haben über sie eben gesprochen, dann hier aus dem Laver Cup mit viel Selbstvertrauen rausgegangen sind, ist Rafael Nadal mit einer Verletzung rausgegangen und er kann das Turnier in Shanghai nicht mitspielen. Er wird wohl jetzt in Paris dabei sein, er wird in London hoffentlich dabei sein und er wird hoffentlich beim Davis Cup Finale in Madrid dabei sein. Das sind auf jeden Fall seine Pläne für dieses Jahr noch. Aber der Herbst, der späte Herbst und Rafael Nadal und sein Körper, das sind keine guten Freunde.
Ja, ich meine, er hatte ja schon vorher angekündigt, nicht so viel im Herbst spielen zu wollen, weil er jetzt entweder schon geheiratet hat oder noch heiraten wird.
Nein, 19. Oktober.
19. Oktober. Also er wird noch heiraten. Vielleicht stört es ihn daher nicht so sehr, wenn er jetzt dabei ist. Und ich vermute, bei ihm ist eins der Hauptziele dann am Ende doch schon eher irgendwie noch Grand Slams 20, 21 und 22 oder so zu bekommen, als jetzt in Shanghai den Titel zu gewinnen. Und ich denke, die Jahresnummer 1 hat er vermutlich jetzt auch schon abgeschrieben, sei denn Djokovic stolpert noch irgendwo ziemlich überraschend zwischen jetzt und London. Also von daher, ich würde es mal als eine Maßnahme sehen, wie Federer es auch immer verkauft, wenn er irgendwas absagt, ein Investment in die eigene Karriere.
Rafael Nadal kann also nicht beim Turnier in Shanghai dabei sein und wir hoffen, dass er wieder fit wird, weil auch beim Jahresendturnier hat er noch nie gewonnen und vielleicht will er auch das dann nochmal gewinnen auf seine alten Tage und hoffentlich ist er dann auf jeden Fall dann auch fit, um in Madrid beim Davis Cup Finale dabei zu sein. Eine weitere Absage gesundheitlicher Art haben wir von Maria Sharapova bekommen. Sie wollte eigentlich in Luxemburg beziehungsweise auch in Linz spielen, aber in Linz musste sie jetzt schon absagen, weil ihre Schulterprobleme wieder aufgetreten sind und weil ja Maria Sharapova im Moment noch nicht in der Lage ist, wieder Spitzentennis zu spielen. Und sie gehört so ein ganz kleines bisschen, ja, wir haben vorhin über Caroline Wozniacki gesprochen und dass sie in diesem Jahr keine Ergebnisse geliefert hat. Maria Sharapova hat auch keine Ergebnisse geliefert und es ist so ein bisschen eine Generation, die so langsam aber sicher in den Hintergrund rückt.
Ja, und irgendwie ist es mittlerweile auch schwer vorstellbar, dass da noch das eine große Resultat kommt oder dass da nochmal eine Konstanz kommt, wo sie zur Top-20-Spielerin wird. Irgendwie sehe ich es nicht, weil eben auch genug gute junge Spielerinnen dabei sind, wahrscheinlich auch genug junge Spielerinnen, die sich jetzt nicht unbedingt einschüchtern lassen werden von der Maria Sharapova, wenn sie auf sie treffen sollten. Also man sollte ihre Karriere noch nicht für beendet erklären. Vielleicht hat sie noch Ziele in 2020, aber eben Körper wie auch Leistungen nach der Dopingsperre, das wirkt irgendwie nicht mehr so, als wenn da noch extrem viel im Tank mit drin ist.
Das glaube ich leider auch nicht. Also ich würde Maria Sharapova gerne nochmal auf der Höhe ihrer Kunst sehen, aber die Zweifel werden dann ja tatsächlich so ein bisschen lauter und es wäre schade tatsächlich, wenn sie so abtreten müsste und nicht mit einem Bang oder wenn sie komplett gesund ist und vielleicht nochmal mit einem guten Turnier abtreten könnte. Maria Sharapova hat auf jeden Fall auch für Linz abgesagt. Eine weitere Nachricht, die wir haben, ist, dass Julia Görges ihren Trainerteam neu aufstellt. Sie hatte sich schon mit Sebastian Sachs wohl nach den US Open zusammengesetzt und gesagt, es geht so nicht weiter, beziehungsweise sie werden so nicht weitergemacht. Aber sie hat sich dann auch jetzt von Physio Florian Zitzelberger getrennt und damit ist ihr Team jetzt komplett nicht mehr da. Michael Geserer arbeitet inzwischen für Diana Jastremska.
Nee, für Jennifer Brady.
Für Jennifer Brady, genau. Für Jennifer Brady. Und Julia Görges ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Coach. Sie wird in dieser Woche in Linz antreten und ich bin sehr gespannt, wie sie ihr Coaching-Team neu aufstellen wird. Aber die Geschichte war schon sehr interessant, dass sie ihr Trainerteam jetzt nochmal komplett neu aufstellt.
Ja, ich meine, die News war zuerst zu lesen beim Tennismagazin. Jannik Schneider hatte die, glaube ich.
Genau.
Wir haben so viel eben jetzt noch nicht erfahren, was der Plan für die Zukunft ist. Mich würde auch sehr interessieren, wie sie eben selber so die Lage einschätzt. Sie hat für sich ein ziemlich klares Spiel gefunden eben. Sie kommt über den starken Aufschlag. Sie ist eine, die auf der Tour die Ballwechsel mit am kürzesten hält. Dafür muss sie natürlich bestimmte Voraussetzungen dann auch in ihrem Spiel drin haben, um quasi die Varianz, die mit sowas kommt, dann auch ausgleichen zu können oder auffangen zu können. Und da bin ich gespannt, ob und wen sie sich sucht, um das umzusetzen. Nimmt sie eher wirklich wieder jemand Lokalen oder überlegt sie sich einen Trainer, Trainerin, die vielleicht spezialisiert ist auf so eine Art von Spiel? Also das wird interessant sein. Sie hat sicherlich noch ein, zwei gute Jahre in sich drin und sie wird uns wahrscheinlich jetzt schon verraten, wie sie die angehen wird. Ja, einfach damit, wen sie jetzt mitnimmt erstmal auf die Tour.
Julia Görges sucht also einen neuen Coach und wir werden, wenn es Neuigkeiten gibt, natürlich hier auf meinsportpodcast.de bei Chip and Charge berichten, beziehungsweise auf Twitter @chipandcharge oder auf Facebook facebook.com/chipandcharge darüber berichten. Das ist die Nachricht von Julia Görges. Steve Simon, der WTA-Chef, wurde letzte Woche in Wuhan gefragt: Mensch, Herr Simon, jetzt hat die ATP neben dem Laver Cup, dem Davis Cup, auch noch den ATP Cup ab Januar. Warum gibt es eigentlich keinen WTA Cup? Und Philipp, er hat sich offen zu dieser Idee geäußert. Das Problem ist, er weiß nicht, wann er das machen soll.
Ja, die australischen Medien sind auch sofort drauf angesprungen. Also die wären die wahrscheinlichsten Veranstalter, also der australische Verband. Da kann man ja sowieso erstmal interessant sein, wie Anfang nächsten Jahres laufen wird. Es wird ja weiterhin dieses Turnier in Brisbane geben, wo wohl auch die Weltelite dabei sein wird. Das wird zeitgleich sein zu dem ATP Cup. Danach zieht dann das bisher stattfindende Turnier in Sydney rüber nach Adelaide und vielleicht schaffen sie es da, ein gutes Turnier auf hohem Niveau hinzubekommen. Aber es kann natürlich auch sein, dass irgendwann einfach die Spitzendamen sagen werden, ja, aber wir wollen auch eine ähnliche Vorbereitung haben wie die Herren und hätten zumindest gerne eben so und so viel garantierte Gruppenmatches pro Spielerin. Und dann kann es sein, dass es irgendwann die Richtung kippt. Ich denke, da wird abgewartet werden, wie läuft dieses neue Fed Cup-Turnier, was wir im nächsten April haben werden in Budapest. Wie läuft das? Wie wird das angenommen? Und lohnt es sich da zum Beispiel dann einen WTA-Cup aufzuziehen wie bei den Herren?
Ich glaube auch, Craig Tiley, glaube ich, hat zum Beispiel auch dann gesagt, hier, wir sind offen darüber zu sprechen. Du hast es gesagt, das Turnier in Brisbane ist halt wirklich ein Ankerturnier dann auch früh in der Saison bei den Damen und wird immer von den Topspielerinnen mit angenommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir über kurz oder lang ein paralleles ATP-WTA-Cup-Event haben.
Macht Sinn. Es hängt wahrscheinlich wirklich eben von Davis und Fed Cup ab. Wenn beide ziemlich schnell in sich zusammenfallen und auch eingestellt werden, dann macht es wohl umso mehr Sinn, einen WTA-Cup zu erleben. Wenn sich jetzt aber der ATP oder WTA, also quasi der Davis oder Fed Cup, etabliert, vielleicht verändert das nochmal aus einer Gemengelage, ist wahrscheinlich erst eine Frage, die wir so in 2 bis 3 Jahren so richtig beantworten können.
Der WTA-Cup ist eine Vision nach wie vor, aber Steve Simon, der WTA-Chef, hat schon mal gesagt, och, so schlecht fände ich das selber gar nicht. Bevor wir zur ganz hässlichen Nachricht kommen, haben wir noch eine Nachricht, nämlich, dass Amanda Anisimova einen ganz dicken Coachfisch an Land gezogen hat. Carlos Rodriguez, der in seiner Karriere eine lange Zeit der Coach von Justine Henin war, wird der neue Coach von Amanda Anisimova. Das war eine dicke Nachricht.
Ja, es war eine sehr spannende Geschichte. Eben wer Tennis in den Nullerjahren geschaut hat, der wird sich an ihn erinnern. Es war durchaus auch ab und an eine kontroverse Kombination, die beiden da gegeben haben, weil Rodriguez immer im Verdacht stand, sehr viele Handsignale an Justine Henin gegeben zu haben, beziehungsweise sie zu coachen. Aber er war wirklich derjenige, der sie aus der Jugend in die Weltspitze geführt hat und der als ein extrem guter Coach gilt, der dann nachher eine Akademie eröffnet hat und da nicht so leicht aus dieser Akademie-Konstellation raus konnte und deswegen nur noch eine Spielerin fulltime gecoacht hat und das war Nali, hat sie dann eben auch zu den Australian Open geführt, hat damals dazu beigetragen, dass sie einen besseren Aufschlag bekommen hat, dass sie noch stabiler von der Grundlinie wurde. Und jetzt scheint es gelungen zu sein, via Max Eisenbart, dem ein bisschen diesem Superagenten, der auch hinter Sharapova und Keys zum Beispiel steht, der eben auch Anisimova betreut, dass der es geschafft hat, jetzt nochmal Rodriguez aus dieser Akademie-Konstellation da rauszueisen. Und es sieht so aus, als wenn er eben zusammen mit Anisimova auch reisen wird. Und das wäre natürlich eine sehr spannende Geschichte, weil Anisimova schaut man sich das Spiel an. Von der Grundlinie ist das schon teils fantastisch, aber es wackelt sicherlich noch arg beim Aufschlag, wenn er ihr helfen kann, da einen Top-20-Schlag draus zu machen. Da kann Anisimova wahrscheinlich ziemlich schnell in die Top 5 reinspringen. Und wenn er sich das zutraut oder wenn er glaubt, dass die beiden das zusammen schaffen können, dann ist das natürlich eine sehr interessante Sache.
Es gab eine nette Geschichte von Daniela Handtuchova, die angesprochen auf Carlos Rodriguez gesagt hat, ich kenne keinen besseren Coach im Damentennis. Sie hat nur 10 Tage oder 14 Tage mal mit ihm zusammengearbeitet in der Vorbereitung auf die Saison 2015. Aber sie hat gesagt, sie wäre nachhaltig beeindruckt von Carlos Rodriguez und seiner Arbeit gewesen. Also Amanda Anisimova holt sich einen Coach, der lange so ein bisschen in der Versenkung verschwunden war, weil er in einer Akademie gearbeitet hat, aber jetzt wieder zurückkommt. Und ich bin dann sehr gespannt auf die Ergebnisse von Amanda Anisimova im nächsten Jahr. Und dann haben wir noch am Ende der News eine wirklich üble Nachricht. Letzte Woche gab es in Florenz gab es ein Challenger-Match. Soweit, so nicht ungewöhnlich. Pedro Sosa und Enrico Dalla Valle spielten gegeneinander. Und da gab es in der Satzpause dann einen Dialog, der der über die Mikrofone zu hören war, weil bei jedem Challenger-Match steht auch eine Kamera und dort wird auch ein Mikrofon aufgestellt und dort gab es einen Dialog zwischen Gianluca Moscarella und Pedro Sosa. Moscarella sagte dann zu Sosa: Mensch, du hättest das Spiel schon gewinnen müssen, du musst dich nur ein bisschen konzentrieren, du hattest doch 45 Breakbälle, was soll das denn und so weiter. Und das war schon ungewöhnlich. Was dann aber die Sache wirklich richtig hässlich machte, war, dass er dann einem Ballkind bzw. einem Ballmädchen dann Anzüglichkeiten hinterhergerufen haben soll. Unter anderem hat er zu ihr gesagt, du bist sehr sexy und ist dir heiß und ob sie die Hitze eher emotional oder physisch spüren würde. Und das hat natürlich dann die ATP auf den Plan gerufen. Das hat erst ein relativ bekannter Challenger-Twitterer dann bekannt gemacht. Und die ATP hat ihn dann sofort suspendiert. Gianluca Moscarella gehört zu den bekannteren Namen auf der ATP-Tour. Und die ATP-Tour hat im Moment so ein paar Probleme, weil erst gab es diese Geschichten mit Mohamed Lajani, dann Damian Steiner, der unautorisierte Interviews gegeben hat, das allerdings nur wirklich nichts Schlimmes ist, meiner Meinung nach. Und jetzt halt Gianluca Moscarella mit dieser Geschichte, das ist eine sehr hässliche Geschichte.
Ja, das war halt so, ich glaube, da kann man das Wort mal rausholen, so ein Schmierlappentum. Also, das war wirklich so ein, ja, fast schon schlimmes Klischee. Älterer Herr gräbt sehr junge Dame an und glaubt dabei nicht mal erwischt zu werden. Entweder aus Dreistigkeit oder aus, ja, Blödheit, weil er einfach denkt, dass das niemand mitbekommt. Und eben, er schien an dem Tag offensichtlich wenig Lust auf das Match selber zu haben. Du hast ja angesprochen, er hatte schon einen der Spieler quasi gefragt, warum es denn nicht schneller geht. Er wolle jetzt wahrscheinlich was auch immer machen. Was er auf jeden Fall machen wollte, war eben die jüngere Dame anzugraben. Und ich denke, da hat die ATP dann wirklich schnell genug gehandelt. Er hat dann eben kein Match mehr danach geschiezt und ist danach dann quasi abgesetzt worden. Und ich glaube, da kann man gar keinen anderen Umgang mit finden. Das kann man nur als Belästigung am Arbeitsplatz sehen und völlig fehl am Platze, hier wirklich fehl am Platze.
Vielleicht ist Gianluca Moscarella auch seiner eigenen Ansicht nach aus Challenger-Turnieren rausgewachsen, weil er gehört zu den ganz, ganz bekannten Schiris der ATP-Tour. Er hat schon die größten Spiele auf Grand-Slam-Turnieren geschiezt und dann ist er bei so einem kleinen Challenger in Florenz. Vielleicht war es unter seiner Würde. Auf jeden Fall hat er eine absolute Scheißaktion, sagen wir es einfach so, geliefert und hat sexuelle Belästigung hier gebracht, beziehungsweise dann Coaching gegenüber Pedro Sosa erschien dann unter seiner Würde zu sein. Auf jeden Fall, das ist die hässliche Nachricht, die wir aus der letzten Woche haben. Es war eine absolute Katastrophenaktion von Gianluca Moscarella. Damit sind wir am Ende unserer neuen Sendung Chip in Charge, der Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das gefällt euch, was wir machen. Wir freuen uns darüber, wenn ihr Bewertungen, Rezensionen auf iTunes schreibt oder es weiterempfehlt, was wir hier machen. Ansonsten folgt uns auf Twitter oder auf Facebook und wir sind nächste Woche dann wieder da, wenn es bei den Damen die Turniere in Tianjin und Linz gibt und bei den Herren den ganz großen Bringer in Shanghai, das Tausender-Turnier. Darüber sprechen wir dann nächste Woche in aller Ausführlichkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.